Die erste Frage, fangen wir hier vorne an, bitte.
Borchers vom Hessischen Rundfunk. Zwei Fragen. Die eine, Sie haben auf die Auswirkungen der Bundeswehrreform hingewiesen, der Neuausrichtung, wie schwierig das ist. Sie haben gleichzeitig aber hier in dem kurzen Papier die Anmerkung gemacht, eine Reform der Reform wäre aber auch extrem schwierig. Da weiß ich jetzt nicht so recht, was Sie letztlich aussagen wollen. Da wäre ich für eine Klärung dankbar. Zweiter Stichpunkt, sexuelle Belästigung von Frauen und Ihr Hinweis, oft wären diejenigen, die das aufzuklären hätten, mit denjenigen, die beschuldigt wurden, befreundet. Was ist Ihre Konsequenz daraus? Muss man da eine unabhängige Ermittlungsstelle schaffen oder sowas Ähnliches?
Also es gibt zunächst mal natürlich ein Interesse aller derer, die sich nun auf die neue Situation durch die Neuausrichtung eingestellt haben, dass nun nicht diese Reform wieder überholt wird durch alle möglichen sonstigen Neuerungen. Deshalb geht es um die Frage der Evaluierung und die Frage, ob man dort an der Stelle, wo wir gravierende Probleme erkennen, wie ich sie eben auch benannt habe als Beispiele, dass man dort schaut, ob man dort wirklich auf diesem Weg weitergehen muss oder ob man dort Korrekturen anbringen kann. Wir haben die Bundeswehr in den letzten Jahren tatsächlich traktiert mit einer Reform nach der anderen. Soweit ich das beurteilen kann, ist fast keine seit den 90er Jahren wirklich zu Ende geführt worden und fast immer wurde eine Welle letzten Endes überrollt schon von der nächsten. Und deshalb ist also hier tatsächlich, auch wenn ich mit nicht allem einverstanden bin, insbesondere was die Standortentscheidung angeht, was bei der Neuausrichtung entschieden wurde, ich halte vieles davon für falsch, aber ich hielt es für falsch, nun denen, die nun gerade umgezogen sind, um sich dieser neuen Struktur, die dort gefunden wurde, anzupassen, nun nochmal zuzumuten, dass sie sich wiederum in eine andere Struktur begeben. Das ist der Punkt. Aber es gibt eben weite Bereiche, in denen ist noch nichts umgesetzt und wo man sich wirklich fragen muss, ob das sein muss. Wenn also die Luftlandeschule beispielsweise aus Altenstadt jetzt umziehen soll, das wäre die Frage, ob das tatsächlich sein muss. Solche Themen, die kann man nochmal dann aufgreifen. Aber es sind eben isolierte Punkte. Ja, das, was die Frage eben der Aufklärung von Sachverhalten angeht, wenn es um gravierende Vorgänge geht, die auch gemeldet sind, wenn es insbesondere um strafbare Vorgänge geht, dann haben wir ja ohnehin die Situation, dass wir Ermittlungsverfahren auch durch die Wehrdisziplinaranwälte dann durchführen. Das heißt, dort ist die Situation dann ohnehin anders. Das sind dann Externe. Aber also Externe, was den Verband oder das konkrete Umfeld angeht. Aber wir haben natürlich eben alle diese Fälle, in denen es um die leichteren Fälle geht, in denen es auch unklar ist, ist das nun etwas, was schon disziplinar geahndet werden kann oder wo einfach schlichtweg ein Hinweis, lass das gefälligst und hör auf, solche Sprüche dazu machen, das kommt nicht gut an und das wird von den Kameradinnen als verletzend empfunden. Dort passiert es eben oftmals, dass die Soldatinnen und auch die Gleichstellungsbeauftragten dann sagen, da sitzt dann ein Mann und die Soldatin, die dort Beschwerde führt, weiß, der ist genau mit dem befreundet, weil die schon lange zusammen Dienst tun, der eigentlich von ihr beschuldigt wird. Solche Themen spielen dort eine Rolle. Die Gleichstellungsbeauftragten haben als Vorschlag beispielsweise vorgebracht, dass man in Zukunft ermöglicht, dass zumindest die Gleichstellungsbeauftragte dann auch bei solchen Gesprächen von der Soldatin, wenn sie das wünscht, begleitet werden kann, damit sie also sozusagen einen moralischen Beistand auch dabei hat. Und wenn einer der Betroffenen im Verfahren dann eben befangen ist, dann ist das klar, dass sie das auch mitteilen können muss und dann dafür sorgen können muss, dass derjenige dann eben nicht mit der Untersuchung beauftragt wird. Das fände ich auch richtig.
Herr Borchers, war das noch eine Zusatzfrage? Okay, dann gehen wir zwei Reihen weiter nach hinten, dann Herr Wiegold und Herr Sanchez.
Ja, Christoph Hickmann, Süddeutsche Zeitung. Ich hätte zwei Fragen auch. Und zwar zum einen sagen Sie ja, ist die Frage, ob die Reform tatsächlich die Einsatzfähigkeit gewährleisten, sicherstellen kann, sagen, das sei in manchen Bereichen eben nicht mehr der Fall. Können Sie da noch mal ein bisschen mehr ins Detail geben, welche Bereiche und Verwendungen besonders belastet sind, beziehungsweise vielleicht mal noch ein konkretes Beispiel geben? Das Zweite ist, mir ist eine Zahl ins Auge gefallen. Da heißt es zur Zahl der Wochenendpendler, das seien 38%. Und da habe ich aus dem letzten Jahr noch eine deutlich höhere Zahl. Ich glaube, da hatten Sie ungefähr 70% im Kopf.
Da Da ging es um die Pendler. Und das war meine Schätzung. Es war eine Schätzung. Und wir haben jetzt Ermittlungen, die der Bundeswehrverband angestellt hat. Die sind natürlich etwas konkreter. Und dort, wenn Sie das zusammenzählen, die Wochenpendler, das sind die, die also die ganze Woche überfahren, und diejenigen, die am Tag pendeln, bis zu 150 Kilometer, manchmal also, wie gesagt, am Tag 4 oder 5 Stunden unterwegs sind, die man eben dort auch dazu rechnen muss, dann kommt man auf eine Summe, die etwas niedriger als 70% liegt, aber die eben dann etwas genauer auch ermittelt wurde als nur geschätzt. Wir haben das geschätzt aufgrund, oder ich habe das geschätzt aufgrund dessen, was ich in den einzelnen Verbänden gehört hatte. Nun ist es so, dass ich natürlich nicht auch nur nach dem Zufallsprinzip Truppenbesuche durchführe, sondern dorthin fahre, wo ich den Eindruck habe, dass man dort mal gucken müsste und sollte, wo also auch bestimmte Probleme geschildert werden. Und deshalb mag das im Einzelfall eine gewisse Verschiebung dann auch des Gesamtbildes ergeben. Aber prinzipiell bleibt es dabei, die Soldaten sind zu einem sehr, sehr großen Teil durch die Pendelei belastet und werden es durch die Neuausrichtung noch mehr als bisher sein. Einfach weil eben jetzt durch die Veränderung nochmals eben ein Schub an Versetzung kommen wird und eben üblicherweise inzwischen die Familien nicht mehr nachziehen. Und genau dort sollte man offen gesagt auch ansetzen. Denn ich muss das wirklich sagen, wir haben für die Frage, ob eine Familie bereit ist, auch mitzugehen mit dem betreffenden Soldaten oder Soldatin, natürlich einige ganz auf der Hand liegende Problemfälle, an denen man drehen könnte und sollte und müsste. Das heißt beispielsweise der Frage, was finden die Familien, was finden sie, wenn sie mitziehen wollen, dort eigentlich vor, zum Beispiel an Kinderbetreuung, zum Beispiel an Wohnraum, zum Beispiel aber auch an Schulsystem. Die Frage ist also, ob nicht unabhängig jetzt mal davon, dass auch andere davon betroffen sind, aber Soldatenfamilien sind eben ganz besonders betroffen, ob nicht auch die Verteidigungsministerin zum Beispiel mal mit der Kultusministerkonferenz spricht, ob es denn wirklich sein muss, dass wir eben in Deutschland diese Probleme haben und ob man nicht doch, genauso wie man Lateinzüge und sonstige Profile ausbildet an den Schulen, nicht auch einen mal einheitlichen Profilzug ausbildet, damit eben diejenigen, nicht nur Soldaten, aber eben vor allem auch die, dann überall ein einheitliches Ausbildungsprofil an den Schulen vorfinden. Als Beispiel Pendlerwohnung. Der Minister de Maizière hatte ja mal gesagt, er wolle eigentlich dafür sorgen, dass frei werdende Liegenschaften vorrangig dann eben zur Verbesserung auch der Unterkunftsqualität genutzt werden. Das ist schön als Absicht, aber wenn man eben gleichzeitig sagt, kosten darf es aber nicht, außer vielleicht eine Pinselsanierung, nur das ist natürlich nicht das, was tatsächlich dann eine wirklich zumutbare Unterkunft ausmacht, insbesondere unter den Umständen, dass über viele Jahre hinweg ja gesagt wurde, die machen wir sowieso zu, also wo also die Unterhaltungsmaßnahmen über Jahre vernachlässigt wurden, deswegen, dann können Sie nicht sagen, das sei also die Erfüllung eines solchen Versprechens. Es würde, glaube ich, auch genügen, zunächst mal, oder nicht genügen, aber wäre ein wichtiger Schritt, wenn der Dienstherr zum Beispiel, wie das die anderen verbündeten Streitkräften häufig machen, Wohnraum, wenn er ihn nicht selbst schafft und baut, aber als Mieter auftritt und die Wohnung dann entsprechend zur Verfügung stellt, zu verträglichen Mieten. Stellen Sie sich vor, was das bedeutet für einen im unteren Besoldungsbereich angesiedelten jungen Soldaten, der eine Zweitwohnung in München anmieten muss. Das ist etwas, was in der Tat für die Einzelnen dort ein riesiges Problem ist. Und das könnte ausgeglichen werden, indem der Dienstherr bestimmte Wohnungen anmietet und sagt, du kriegst hier die Wohnung XY, die haben wir angemietet in dem Block und die kostet dich eben nicht die in München üblichen 800 Euro, sondern eben nur, was weiß ich, eben das, was man im Durchschnitt für angemessen hält. Und das hat auch etwas mit unserem konkreten Mietrecht zu tun. Sie wissen, dass bei jedem Wohnungswechsel, Mieterwechsel, die Mieten angehoben werden können. Und das bedeutet eben überall dort, wo Soldaten sind, in bestimmten Standorten wie Stadt Allendorf wurde mir das geschildert, ist das so, sind natürlich die häufigen Versetzungen an diesem Standort auch ein, wenn Sie so wollen, Treibsatz für Mieterhöhungen, die dort eben rechtlich den Rahmen etwas erweitern. Und auch das gehört eben zu den Dingen, die den Soldaten natürlich nicht behagen und wo man etwas tun könnte.
Herr Heckmann, noch eine Zusatzfrage? Moment. Moment, warten Sie.
Nee, er hatte recht. Ich habe das vergessen.
Ob Sie nochmal spezifizieren können, in welchen Verwendungen es besondere Mängel gibt und was die Einsatzbereitschaft da gefährdet.
Ja. Ich hatte ja ein Beispiel genannt, das sind die Lufttransportgeschwader, wenn dort also beispielsweise eben, wie das jetzt dort der Fall ist, durch die EU-Arbeitszeitrichtlinie die zivilen Kräfte, und oftmals sind das eben ja zivile Kräfte, nicht mehr im vollen Umfang zur Verfügung stehen und wir teilweise eben deswegen erleben, dass der Flugbetrieb reduziert werden muss oder wie in einem Fall eben sogar oder in mehreren Fällen sogar ganz eingestellt werden muss, ist das ein Problem. Und ich kann im Moment noch nicht erkennen, wie das dann behoben werden könnte oder sollte. Das Gleiche gilt für den Bereich der Flugsicherung, der Flugberatung. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man zum Beispiel die Dinge etwas konzentriert und nicht so viele Standorte unterhält und mehr auf kleinere Standorte. Das ist aber eine Frage der Organisation, dann weniger Standorte mit entsprechend dann eben einer besseren Auslastung auch des vorhandenen Personals. Das sind solche Dinge. Feuerwehr, Brandschutzkräfte sind ein wirklich großes Problem. Und das Problem wird sich weiter verschärfen, weil im Moment nach Auffassung jedenfalls des Ministeriums die Richtlinie und die damit verbundenen Erleichterungen nicht für Soldaten gelten. Das führt ja dann dazu, dass wenn weiterhin der gleiche Bedarf besteht, das, was bei den zivilen Kräften nicht mehr geleistet wird und werden darf, dann bei den übrigen, also beim militärischen Teil hängen bleibt. Und das bedeutet natürlich auch, dass in dem Moment, wo, was ich persönlich für richtig hielte und was auch, glaube ich, rechtlich eigentlich geboten ist, dass nämlich die EU-Arbeitsschutzrichtlinie, jedenfalls was Arbeitszeitrichtlinie, was ihre Schutzwirkung angeht, unabhängig vom rechtlichen Rahmen und Geltungsbereich, auch auf die Soldaten übertragen werden müsste und die nicht mehr, sondern eher auch weniger arbeiten und weniger belastet sein müssten, als das im Moment jedenfalls der Fall ist. Das ist so ein Bereich. Das Gleiche gilt für die Sanitätskräfte. Wir wissen, dass wir heute kaum mehr die truppenärztliche Versorgung sicherstellen können in vielen Bereichen. Wir wissen ja, dass die auch besonders einsatzbelastet sind. Das gilt für viele andere Bereiche, wenn Sie einfach mal die Hubschrauberkräfte nehmen. Wir haben natürlich materiell auch zu wenig Hubschrauber, das ist klar, einfach weil auch der Zulauf neuer Geräte kaum in dem vorgeplanten Maße auch stattfindet. Aber wir haben eben auch dadurch, dass wir so wenig Flugstunden zur Verfügung haben, auch relativ wenig Möglichkeiten, dann das vorhandene Personal in vollem Umfang, wie es so schön heißt, mission ready zu halten. Das heißt, so dann ausgebildet zu halten, dass sie auch unmittelbar zum Beispiel im Einsatz dann verwendet werden können. Das führt dazu, dass eben zum Beispiel bei den Transporthubschraubern CH-53 nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte wirklich mission ready ist und dann überlastet wird, weil sie eben immer wieder zur Verfügung stehen müssen, während die anderen unterausgelastet sind, einfach weil ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, die Flugstunden, die an anderer Stelle benötigt werden, dann zur Verfügung zu stellen, damit sie mission ready werden. Und so beißt sich oftmals die Katze wirklich in den Schwanz. Und da muss man was tun.
Herr Wiegold, dann Herr Sanchez, dann Frau Kraus.
Die Standorte oder die Standortprobleme haben Sie schon unter verschiedenen Aspekten erwähnt. Sie haben auch gesagt, wo noch keine unveränderlichen Fakten geschaffen wurden, sollte man über Nachbesserung nachdenken. Gilt gerade das auch für Standorte, wo zwar Aufgabe, Umzug etc. geplant ist, aber dann erst projektiert ist für 2050, 2060, 2017? Und die andere Frage, gerade was Sie zum Thema Reform, Neuausrichtung, Einsatzfähigkeit und so weiter gesagt haben, legt den Schluss nahe, nichts ist gut bei der Bundeswehr. Ist das so das Fazit Ihrer Aussage?
Nein, das Letzteres, um das gleich zu sagen, ist natürlich nicht der Fall, sondern der Bericht ist ja eben, deshalb ist er ja eben, wenn man so will, oftmals als Mängelbericht empfunden worden, eine Auflistung dessen, womit die Soldaten den Wehrbeauftragten befasst haben. Und die Wehrbeauftragten schreiben, die Soldatinnen und Soldaten schreiben selten, ich bin zufrieden mit meinen Dingen. Das freut mich, wenn ich das gelegentlich höre. Aber es ist eben so, dass natürlich der Impuls, sich an den Wehrbeauftragten zu wenden, in erster Linie der ist, dass man Probleme hat und Probleme sieht. Insofern ist das in der Tat so, dass der Eindruck entstehen könnte, aufgrund dieser Beispiele, dass es durchgängig vielleicht dort Probleme gibt. Das ist auch nicht der Fall. Und ich bemühe mich auch in dem Bericht, wenn Sie ihn lesen, werden Sie es sehen, auch positive Aspekte ausdrücklich dann hervorzuheben. Das ist so ähnlich wie beim Petitionsausschuss. Wenn Sie zum Petitionsausschuss gehen, müssen Sie glauben, wir seien in einem desolaten Staatswesen. Einfach deshalb, weil sich dort die Menschen versammeln, die der Auffassung sind, dass ihnen Unrecht getan wird oder jedenfalls nicht zu ihrem Recht verholfen wird. Trotzdem wissen wir, dass wir, glaube ich, in unserem Land insgesamt sehr zufrieden sein können und es auch sind. Und so ähnlich ist es auch mit dem Wehrbeauftragten. So sehr natürlich es bedrückt, wenn die Eingabenquote steigt, so sehr ist es aber dem trotz allem noch Ausdruck der Gesamtzahl der Eingaben, dass eben ein großer Teil offenbar keinen Grund sieht, sich zu beschweren. Das muss man eben positiv auch sehen. Und es gibt ja auch viele Verbesserungen an den Stellen, an denen ich in den vergangenen Jahren auch meine Vorgänger den Finger in die Wunde gelegt haben. Wenn Sie einfach mal nehmen, die Frage der PTBS-Belasteten oder überhaupt der traumatisierten Soldatinnen und Soldaten, werden Sie feststellen, dass sie das jetzt nicht mehr so sehr im Mittelpunkt stehen haben. Wir haben dort noch nicht die Superlösung, aber das Problem als solches ist jetzt so sehr in den Fokus gerückt, dass wir dort, glaube ich, ganz zufrieden sein können. Insgesamt, ich stelle das auch immer wieder fest, wenn ich bei Truppenbesuchen bin, sagen die Soldaten ja, und das Bild verfestigt sich dann auch in den Gesprächen, sie seien schon unzufrieden vielfach mit ihrer Situation, zu einem sehr großen Teil. Das bestätigt auch die Ergebnisse, die letztlich die Umfragevorgänge, die der Bundeswehrverband veranlasst hat, aber auch das Sozialwissenschaftliche Institut. Also würden Sie Ihren Kindern empfehlen oder nahen Verwandten zur Bundeswehr zu gehen unter diesen Umständen und so weiter? Und wie zufrieden sind Sie? Da sagen die meisten, unter den gegebenen Umständen bin ich nicht zufrieden. Die meisten Eingaben allerdings, die ich bekomme, soweit es also den konkreten Status des Einzelnen angeht, berühren die Frage, warum werde ich nicht verlängert oder warum werde ich nicht übernommen als Berufssoldat. Also muss es auch positive Faktoren geben und die gibt es ja auch natürlich. Und deshalb ist das immer ein etwas ambivalentes Bild. Was die Standorte angeht, ja, ich bin schon der Auffassung, dass man das nochmal angucken sollte. Überall dort, wo auf lange Sicht darüber gesprochen wird. Wir müssen einfach dort nochmal sehen, wie weit sind eigentlich dort die Dinge schon umgesetzt. Wenn also Soldaten dort zu einem sehr großen Teil schon sozusagen auf gepackten Koffern sitzen, denen dann zu sagen, Edge, das war jetzt nichts, jetzt kannst du wieder bleiben. Das macht natürlich dann auch wenig Sinn. Das ist immer eine Frage dann, wie ich den einzelnen Standort betrachte. Also bei 2017 könnte ich mir vorstellen, ist das schon in Ordnung. Aber Sie müssen sich das auch einfach mal von der Perspektive, die den Menschen auch geboten wird, einfach mal betrachten. Wenn Sie die Fernspäher nehmen, beispielsweise, die in Pfullendorf sind, denen ist gesagt worden, erstens nur die Hälfte von euch werden weiter in dieser Verwendung benötigt werden. Wen können wir euch im Moment noch nicht sagen, aber nur die Hälfte. Und die müssen dann umziehen nach Norddeutschland, nach Oldenburg, aber oder Seedorf, glaube ich, Seedorf und jedenfalls Norddeutschland. Und die sind dann natürlich dort gefangen, weil man ihnen sagt, ihr müsst aber eure Aufgabe in der alten Struktur bis zum Zeitpunkt der Auflösung eures Verbandes erfüllen. Bis dahin seid ihr unabkömmlich. Es wird auch kein anderer hingeschickt. Und das ist für die natürlich schwierig, weil sie sich auch in keine neue Verwendung bewerben können und in Unsicherheit gehalten werden. Das sind solche Vorgänge, die müssen jeweils einzeln betrachtet werden. Was kann man da noch tun? Was kann man dort gegebenenfalls noch nachbessern?